So, wunderbar. Ganz herzlichen Dank für den super coolen Sketch. Oder Anspiel, muss man eigentlich sagen. Für alle die jetzt Hunger haben. Es hat nachher noch. Genau. Ja, das Thema für heute Abend. Ich habe es vielleicht dem Anspiel entnehmen können. Vielleicht liegt es noch ein bisschen im Verborgenen, aber dann wird das Geheimnis von Anfang an öffnen, lüften. Das Thema für heute Abend aus dieser Serie 42 Tage Leben für meine Freunde ist: Lad ein oder wie du zum Türöffner werden kannst. Und wir starten eigentlich mit der Aussage von dem, was der Sketch soll aussagen. Und zwar, im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor du andere zum Essen einlädst. Das ist ein geistliches Prinzip. Also bevor du andere zum Essen einlädst, sitz an, bedien dich an einem reich gedeckten Tisch, der in einer Fülle da ist, wie wir es da vorne sehen, wo so viel hat, wie du gar nicht selber magst essen. Und das soll die Aussage sein, das soll die Botschaft sein von heute Abend. Und ich mache nicht lange einen Bogen drauf und spanne das darauf ein bis zum Schluss, sondern das ist kurz und knackig um das, was heute Abend geht. Ein geistliches Prinzip, das soll sein, dass du schaust, dass du zu deiner Nahrung kommst, schaust, dass du Hunger stillst, den du hast, damit du andere kannst zum Essen einladen. Und Gefahr ist doch ein bisschen dabei, dass wir oft das Gefühl haben, in unserer westlichen Kultur, das steht mir nicht zu. Wenn du einmal eingeladen wirst, dann hast du beim zweiten Mal, wo du eingeladen wirst, schon das Gefühl, ja du, aber das nächste Mal bin dann ich da, bin dann ich der, den wir einladen, also kommst du zu mir. Und wir haben da so ein bisschen irgendwann Hemmungen davon, uns wieder und wieder und wieder einzuladen zu lassen. Und das ist genau das, was der Tisch symbolisieren soll. Komm am Tisch von Gott, der ist so reich deckt und da hat so viel drauf, was du brauchst. Komm immer und immer und immer wieder an diesen Tisch und bediene dich an diesem Tisch. Und das gemünzt auf das Evangelium oder auf die 42 Tage, wie soll ich dann meine Freunde einladen, wo es darum geht, andere davon zu erzählen oder zu begeistern, ist oft doch der erste Eindruck, den wir haben. Und es geht mir genauso, wenn es geht um das Thema Evangelisation. Oh, das ist ein Druck. Ich muss. Ich muss jemanden einladen. Und das soll nicht das Ziel sein, das soll nicht die Botschaft sein von heute Abend, sondern die Aussage nochmal, es soll kein Druck sein. Du sollst zu dem Tisch dürfen kommen, wieder und wieder und wieder dich bedienen, essen, bis du genug hast, deine Bedürfnisse sättigen. Und das soll im Fokus stehen. Es soll kein Druck sein, dass irgendjemand heute Abend rauslaufen muss und sagen, ja, ich muss evangelisieren, jetzt muss ich. Nein, der Tisch ist da für dich. Gott ist da für dich, weil er sagt, ich habe dich so fest lieb, komm an meinen Tisch. Komm immer wieder an meinen Tisch. Hol das, was du brauchst für deinen Alltag von meinem Tisch. Und ich gebe dir und gebe dir eins aufs andere Mal. Woher kommt das geistliche Prinzip? Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die wir nachher zusammen anschauen werden. Und das Alte Testament ist oft so, dass es in einer bildlichen Sprache etwas aussagt, was Jesus im Neuen Testament als ein geistliches Prinzip eigentlich seinen Jüngern oder den Leuten um ihn herum erzählt hat. Es ist oft eine Illustration, ein Bild, ein Gleichnis oder eben eine Geschichte. Und diese Geschichte hier, die spielt im 2. Könige, und ist die Geschichte von vier Aussätzigen, die vor einer Stadt sitzen, und die Stadt heisst Samaria, wo belagert ist. Es ist eine Kriegssituation, da ist ein König, der heisst Ben-Hammad von Aram, und der belagert Samaria. Über Wochen und Monate sind die rundherum gewesen, sie haben die Stadt zugemacht, das hat man früher so als taktisches, strategisches Kriegsmanöver so aufgebaut, man hat alle Zufahrtswege zu dieser Stadt blockiert. Man hat sich rundum postiert und hat die Stadt ausgehungert. Man hat alles zugemacht und gewartet darauf, was passiert. Und genau in dieser Situation spielt die Geschichte. Und wir lesen da drin: folgenden Vers aus 2. Könige 7, Vers 3. Draußen vor der Stadt lebten 4 aussätzige Männer. Sie sagten zueinander: Was sollen wir hier sitzen und auf den Tod warten? In der Stadt herrscht Hungersnot. Gehen wir in die Stadt, dann verhungern wir. Bleiben wir hier, verhungern wir auch. Warum also nicht ins Lager der Syrer gehen? Wenn sie uns am Leben lassen, dann haben wir noch einmal Glück gehabt. Und wenn sie uns umbringen, ist es egal. Hier wären wir ja sowieso gestorben. Versetz dich mal einen Moment schnell in die Situation von diesen 4 Männern vor dem Stadttor. Wir gehen davon aus, die haben irgendeine Krankheit gehabt, ob das jetzt Lepra ist oder ein Ausschlag, schlimme Hautkrankheiten, so, dass sie ausgesondert worden sind von der Stadt, weil man innerhalb von der Stadt Angst hat, dass sich die Krankheit ausbreitet und viele andere noch ansteckt. Und jetzt, wenn schon in dieser Stadt eine Hungersnot ist und du sitzt mit 3 Kollegen vor der Stadt, dann mache ich mit dir jede Wette, aber du gehörst sicher nicht zu den Ersten, wo, wenn es irgendwo Futter gibt, dass du nicht so oberst auf dieser Liste schaust. Also wenn die in der Stadt schon gehungert haben, wie viele haben eigentlich die gehungert vor dieser Stadt? Die werden vor diesen Toren gelegen sein, die werden Schmerzen haben, die werden Bauchweh haben, weil sie schon so lange nichts mehr zu essen haben. Und in dieser verzweifelten Situation sagt einer da zu den anderen: Komm, lassen Sie es doch probieren. Wenn wir Glück haben, haben wir Glück. Und wenn nicht, verändert die Situation eh nicht, wie die, wo wir jetzt gerade drin sind. Und es kommt genauso, wie es der eine seinen Kollegen vorgeschlagen hat. Sie haben abgewartet, bis es dunkel geworden ist und sind am gleichen Abend noch, haben sie den Weg aufgenommen und sind zu diesen Syrern, zu dieser Belagerung, zu diesen Städten und haben sich aufgemacht auf den Weg, um in das Lager zu schauen, was dort echt etwas für sie zum Essen gibt. Und wo sie in das Lager kommen, passiert das, was niemand damit gerechnet hat. Was sie nicht wissen, ist, dass ein übernatürliches Wunder passiert ist, weil Gott eingegriffen hat in dem Moment. Gott hat die Soldaten, die dort rundherum gelagert sind, eine Heerschar gehört von Pferdehaufen, von Getrampel. Die haben so eine Angst und Schrecken bekommen. Die haben, was gibst, was hast, haben sie alles liegen lassen und sind davon. Es ist kein einziger Soldat in der Belagerungsstätte rundherum. Die 4 sind gekommen in das Lager und haben alles gefunden in Hülle und Fülle. Es hat Tiere gehabt, es hat Kleider gehabt, es hat Gold gehabt, es hat Essen gehabt, es hat Trinken gehabt. Da ist alles da gewesen. Die haben nur gerade das Nötigste mitgepackt und haben ihre Füße unter die Arme genommen und sind davon gesäckelt. Und jetzt, was machen die 4? Die 4 machen das Natürlichste auf der Welt, was du machst, wenn du Hunger hast. Die gehen ins erste Zelt, sehen den Tisch, sehen, was da noch Essen rumsteht, und sie nutzen die Situation. Sie hauen sich Bauch voll, sie essen, was sie mögen essen, sie nutzen die Gelegenheit, die es ihnen gibt, sie machen das, was jeder von uns gemacht hat, wenn er am Verhungern ist. Sie geniessen das, was es in dem Moment zu geniessen gibt. Und was machen sie dann? Sie haben alles, was ihnen nur möglich ist, haben sie mitgenommen. Sie haben zusammengekramt, was sie gesehen haben, haben sie außerhalb des Lagers von Zeltstadt gebracht und haben es sicher versteckt. Sie haben dieser Sache noch nicht ganz getraut. Sie sind davon ausgegangen, dass sie irgendwann von irgendeiner Seite wieder die Soldaten zurückkommen und dann hätten sie wenigstens das Nötige gehabt. Als sie das Zeug rausgeschafft haben, haben sie gemerkt, es ist immer noch niemand gekommen, also gehen wir nochmal. Sie sind nochmal rein und sie haben nochmal geholt, was es gegeben hat, zu holen. Und ich glaube, das ist genau das, was das geistliche Prinzip aussagt. Hol von Gott, was es zu holen gibt. Nimm von ihm, was du kannst bekommen. Bist du nicht scheu, bist du nicht scheu. Nimm dir das, was dazu steht, was Gott dir von Herzen gern möchte geben. Wieso haben sie das gemacht? Weil sie die Nahrung so dringend gebraucht haben. Weil sie ohne die Nahrung nicht hätten können überleben. Weil die Nahrung in dem Moment das Wichtigste war, was sie gebraucht haben. Und sie haben das einzig Richtige getan. Sie haben sich in dem Moment genährt. Meine Frage an dich heute Abend ist provozierend herausfordernd. Wann hast du dich das letzte Mal genährt? Und ich meine jetzt weder das Physische, wahrscheinlich heute Morgen, eine Stunde später wie sonst. Ich meine auch nicht das, dass du in einem Gottesdienst warst. Ich meine auch nicht deine stille Zeit, wo du vielleicht das Gefühl hast, die habe ich machen müssen, weil man halt so stille Zeit macht. Ich meine den Moment, wo du bei Gott am Tisch gesessen bist. Wo du mit ihm persönlich geschwätzt hast. Eine Zeit gehabt hast von einem ganz tiefen und engen Vertrauen, wo du ihm deine Fragen gestellt hast. Vielleicht auf einem Spaziergang warst, vielleicht in einem ruhigen Kämmerchen, irgendwo du für dich Zeit mit Gott genossen hast. Ich glaube, wir brauchen die Momente immer wieder und es fällt uns nicht einfach, die Momente einzuziehen. Wo wir kommen und sagen, Gott, das ist so viel in meinem Leben, wo mich stört, wo mich belastet. Ich bringe es dir, ich nehme es weg von mir und ich lege es dir an. Ich lade dich ein, bist du ein Teil davon. Ich mache an dieser Stelle weiter mit der Geschichte. Es ist noch nicht fertig. Nachdem, dass die das zweite Mal in die Stadt reingegangen sind und nochmal geholt haben, was sie können, ist plötzlich eine Situation entstanden, wo sie gesagt haben, eigentlich ist es nicht recht, was wir tun. Doch dann sagten sie zueinander, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Wenn wir unser Entdecktes erst morgen früh melden, dann werden wir bestraft. Kommt, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten. Der Gedanke, der ist ganz erstaunlich in dem Moment. Sie hätten können haben, was sie hätten wollen und ihnen ist es gut gegangen. Aber sie haben in dem Moment plötzlich erkannt, es ist nicht richtig, wenn man das für uns behalten. Da hinten ist eine ganze Stadt, die am Verhungern ist. Da hinten hat es Leute, die das, was wir da im Überfluss haben, genauso dringend brauchen wie wir. Und sie haben sich das zu Herzen genommen und sind zurück in die Stadt. Sie haben den Weg wieder zurück in die Stadt geleitet, sind an die Tore und haben an die Tore gepoldert und haben gesagt, hey Jungs, da innen, kommt raus, wir haben da draussen einen Schlafverlang gefunden. Die Leute sind weg, Essen und alles, was da ist, in Hülle und Fülle. Ich glaube, das ist der herausfordernde Teil von dieser Geschichte. Nämlich dann, wenn du gesättigt bist, Hunger gehabt hast, deine Bedürfnisse gestillt hast, dann in eine Aktion reinlaufen. Und dann nicht sich ausruhen in dem Moment und sagen, ja, mir geht es jetzt gut, meine Bedürfnisse sind jetzt gestillt, sondern in dem Moment den Blick haben für die anderen, den Blick haben für die Stadt, den Blick haben für die, die noch ein Bedürfnis haben. Und jetzt könnte man ganz schnell in den Trichter reinfallen, wir müssen raus, wir haben eine Stadt da raus, die ist genauso hungrig. Nicht physisch, aber wenn du durchlaufst, siehst du den einen oder anderen, der ein Bedürfnis hat. Und wenn du es nicht offensichtlich angesehen hast, dann sicher, wenn du mehr Zeit mit ihm verbringst, in seinen Augen, in seiner Geschichte, in seiner Vergangenheit. Das sind Leute, die suchen, das sind Leute, die etwas nicht haben, wo wir haben. Das sind Leute, die keine Vergebung erfahren haben. Das sind Leute, die in dieser Stadt leben, rund um uns herum. Und was ich heute genau nicht sagen will, ist, dass wir raus müssen, sondern dass wir raus dürfen. Es hat diesen vier niemand gesagt, sie müssen zurück in die Stadt, sie sind selber zu deren Erkenntnis gekommen, dass es nicht ganz korrekt ist, wenn sie jetzt da weiter essen und eigentlich die Bedürftigen noch in der Stadt sind. Was haben wir denn diesen Leuten zu erzählen in dieser Stadt? Was ist denn die gute Botschaft, die jetzt übertragen auf unseren Glauben, wo wir dieser Stadt weitergeben können, wo wir diesen Leuten um uns herum weitergeben können? Vielleicht fragst du dich die Frage, wie vermittle ich denn das? Wie gebe ich das weiter? Was erzähle ich denn? Und ich glaube, es gibt nicht ein Rezept, außer das, dass du, was du erzählst aus dem, was du selber erlebt hast. Ich werde nachher kurz eine Skizze aufzeichnen, wo ich glaube, die kann helfen, so einen Schritt oder so eine Erklärung abzugeben vom Evangelium. Es sind ein paar einfache Striche, wo du kannst dir einprägen kannst, vielleicht als Werkzeug oder als Tool, wo du kannst auf einen Bierdeckel malen, wenn du mal irgendwo mit einem ein Bier trinkst, wo du kannst auf eine Serviette kritzeln, wenn du mit jemandem gehst, kurz Mittag essen. Aber es geht nicht um die paar Striche. Die paar Striche, die müssen gefüllt sein. Die paar Striche, die müssen genährt sein. Durch Erlebnisse, durch Erfahrungen, die du gemacht hast. Die paar Striche, die verlieren ihre Bedeutung und ihre Wirkung, wenn du es einfach wieder abzeichnest. Sondern die können erst dann einen Funken überspringen, wenn man merkt, dass du genährt bist und dass du eigentlich immer wieder an dem Tisch von Gott deine Bedürfnisse stellst. Und die paar Striche, die sind nicht weltbewegend, die haben wir auch schon gesehen. Ich maß mich nicht an, dass ich da eine neue Skizze habe, aber ich glaube, es ist eine... Ja, dann halt nicht, he? Es ist eine, die relativ einfach ist zum Wiedergeben. Wir haben als Dreieck gezeichnet auf dieser Seite Gott. Gott war der Anfang der Schöpfung. Gott war da, bevor alles andere war. Und er hat gefunden, ich mache aus dem, was da ist, etwas Schönes. Ich mache eine Welt, ich mache Wasser, ich mache Erde und ich schaffe den Menschen. Am Anfang haben Gott und der Mensch zusammengelebt im Paradies. Und es war ein wunderschöner Garten gewesen. Der Mensch hatte eine ganz intensive und intime Beziehung zu Gott. Die waren zusammen dort gewesen. Der Mensch hat aber wollen, so sein wie Gott. Der Mensch war nicht zufrieden gewesen mit dem, was er hat, sondern hat mehr wollen. Und was entstanden ist, ist durch den Sündenfall, dass er hat wollen sein wie Gott und von dem Apfel gegessen hat, von dem Baum, den er nicht hätte dürfen, dass es einen Graben gegeben hat. Zwischen dem Mensch und Gott. Und der Graben, der war unüberwindbar. Die Menschen, Adam und Eva, die ersten zwei, sind aus dem Garten heraus vertrieben worden, haben müssen arbeiten für ihr tägliches Brot. Und Gott hat seitdem eigentlich die Beziehung nicht mehr so können leben, wie er sie eigentlich hat wollen. Er hat wollen mit dem Mensch zusammen sein in einer Verbindung. Und im ganzen Alten Testament ist der Mensch immer angewiesen gewesen darauf, dass für Schuld und Sünde und das, was in seinem Leben eigentlich nicht gut ist, er Opfer bringt, dass er da das wieder eigentlich versucht in die Ordnung zu bringen, damit er eine Beziehung kann haben zu Gott. Der Graben, der ist gefüllt mit Ungutem, sei dem Schuld. Das, was der Mensch trennt von Gott, weil er nicht gut ist und weil er in seiner schlechten Art nicht kann zu Gott gegenüberkommen. Das ist so eine grosse Differenz, die man nicht kann überbrücken kann. Und in der Geschichte hat man immer wieder probiert, da mit guten Sachen, mit eigener Leistung, irgendwie so ein Brückli zu bauen. Man hat versucht, da etwas anzutun. Und man kann dem sagen, das war Religion mitunter. Dass man versucht hat, mit Beten, mit eigenen Anstrengungen, mit Bibeln lesen, versucht, die Kluft zu überbrücken. Nur gibt es kein Mittel, es gibt keine Lösung, es gibt keinen Weg, wie man aus unserer eigenen Leistung kann, den Graben zwischen uns und Gott überbrücken. Gott war der, der eine Lösung hatte für das Problem. In dem, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt gebracht hat. Er ist wie wir als Mensch in Bethlehem geboren und hat da auf dieser Welt gelebt. Er ist der Einzige war, der ohne Schuld sein Leben auf dieser Erde verbracht hat. Und am Kreuz schlussendlich, wo man ihn umgebracht hat, wo man ihn als Kreuz geschlagen hat, hat er die ganze Schuld von uns Menschen eigentlich als Kreuz mitgenommen. Und das ist der Grund, wieso dass man da eigentlich die Kluft wieder hat können überwinden. Das Kreuz ist das Zentrum des Evangeliums, wo die Kluft überwindet. Jesus Christus, der am Kreuz deine und meine Schuld auf sich genommen hat, macht es möglich, dass wir wieder eine Verbindung haben zu Gott, dem Vater. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was machst du oder was mache ich auf dieser Seite vom Graben? Nimm ich die Brücke, nimm ich das Angebot entgegen und ist es mir so viel wert, dass ich sage, mal, ich wage mich auf den Schritt. Das ist ein Geschenk, das ist eine Einladung. Wir haben nichts aus unserer eigenen Leistung können machen. Das ist ein Geschenk von Gott, dass er seinen Sohn gebracht hat. Die Frage ist, ob wir das Geschenk annehmen. Und die einzige Frage ist, laufst du über die Brücke, nimmst du das Kreuz an, damit du da auf dieser Seite wieder kannst mit Gott in eine Verbindung treten. Das ist die Frage vom Evangelium, wo du stehst. Ob du das Geschenk für dich annehmen willst und mit dem die Möglichkeit gibst, wieder mit Gott in eine Beziehung zu treten. Jesus für dich als Freund darf da sein, wo du mit ihm unterwegs bist. Und ich denke, das ist der grosse Unterschied. Und das ist das, was die Möglichkeit gibt, mit Jesus als Freund im Leben zu sein. Jemand nebenbei haben, wo durch Probleme durchgeht, wo mit dir ist, dann, wenn es schwierig ist, und wo dir die Möglichkeit gibt, auch am Ende der Tage, dass du weißt, dass es nicht einfach fertig ist, dass der Tod nicht einfach das Ende ist, sondern dass es Leben in Ewigkeit gibt auf dieser Seite bei Gott. Die paar Striche, die müssen gefüllt werden mit einem eigenen Beispiel. Die paar Striche, die müssen so können erzählt werden, dass es deine eigene Message ist, deine eigene Botschaft ist. Aber vielleicht hilft sie dir in einer Situation, dass du dir das wieder erinnerst und so kannst aufzeichnen. Weil es relativ einfach ist, zu erklären, um was es geht. Wieso soll ich denn einladen? Die Frage, warum, ist mit dieser Botschaft schlussendlich dann einfach beantwortet, wenn wir die Botschaft wirklich verstanden und angenommen haben. Und ich will dir die Frage stellen, wo du heute Abend stehst, wo du bist. Wenn du das Gefühl hast, ich kann das noch nicht erzählen, ich habe noch nichts erlebt, ich kann das noch nicht, dann komm an den Tisch, komm immer wieder an den Tisch. Lass dich einladen von Gott, sitz an dem Tisch, bedien dich. Es ist ein Geschenk, wo du einfach so darfst annehmen, immer und immer wieder, mit Gott Zeit verbringen, mit ihm zusammen zu Morgen essen, aus dieser Fülle, die da ist, einfach für dich zu nehmen. Das ist nicht verboten, das immer und immer und immer wieder zu machen. Die Frage ist mehr, was ist dann, wenn ich schon seit Jahren an dem Tisch sitze und eigentlich eine Botschaft zu erzählen hätte, eigentlich Erlebnis selber gemacht hätte, eigentlich wüsste, um was es geht und die Striche nicht brauchen, um es zu erklären. Dann lade ich dich ein, den Fokus zu öffnen, wie die vier Aussetzungen, zurück in die Stadt. Nicht nur den reichdeckten Tisch sehen, nicht nur den eigenen Vorteil sehen, nicht nur das sehen, was ich kann. Ich glaube, man kann in einem Leben ganz lang Gottesdienste besuchen, Kleingruppen besuchen, Worship-Abende machen, Gebetsnächte machen und es ist immer, ich bin immer Teil davon und es ist wunderschön, es ist gut, aber es ist immer nur für mich. Es ist nicht falsch, aber es ist auch nicht die volle Wahrheit. Es ist nicht falsch. Gott freut sich in diesen Momenten, wenn du Zeit mit ihm verbringst. Aber ich glaube, wir dürfen auch den Fokus auftun, auf die Stadt hinterher zu schauen und sehen, wo die Bedürftigen um uns herum sind. Ich habe im Dezember, meine Frau hat gestillt da oben und ich war bei ihr oben gewesen, und ich habe einen von den Abendgottesdiensten von oben runter erlebt. Und das war eine spezielle Atmosphäre gewesen, weil ich diese Perspektive sonst selten habe. Auch von unten nicht gesehen, wie viel das von oben eigentlich aussieht. Und ich habe von oben wie ein Bild gehabt. Und das war ein Bild gewesen, wo ein Haufen Stühle, die besetzt sind, einzelne, die leer hatten, und es haben für mich wie einzelne Plätze aufgeleuchtet. Und ich habe mir in dem Moment überlegt, was ist, wenn die einzelnen Plätze, die aufleuchten, immer noch einen mehr würden dazunehmen. Es muss nicht jeder einen dazunehmen. Aber wenn einzelne daraus jemanden einladen, dann gibt das plötzlich eine Dynamik. Und der Freiraum, wenn man von oben runter schaut, noch da hat, der wird irgendwann nicht mehr frei sein, sondern gefüllt. Und das war ein Bild, das mich begeistert. Auch das Bild soll nicht einen Druck ausüben. Botschaft sein, wir müssen die Hallen gefüllt haben. Das ist es nicht. Aber ich glaube, wir investieren so viel, dass wir gute Gottesdienste haben. Wir haben Moderation, wir haben Anspiel, wir haben Band, wir haben Technik, wir haben Licht, wir haben Sound. Es ist alles da. Die Frage ist, konsumieren wir es nur für uns, immer und immer wieder? Oder haben wir den Fokus für die, die es auch noch brauchen? Mir ist das Bild so bewusst geworden, wie unendlich die Fülle ist, die wir bei Gott haben können. Wir waren vor 2 Wochen in Wals. Wir hatten so viel Verkehr auf dem Heimweg, dass wir es nicht mehr geschafft haben, den Abendgottesdienst. Das ist die andere Geschichte. Aber wir waren dort in Wals. Das ist ein kleines Bergkaff. Und das Größte ist eigentlich, wenn man reinfährt, ist die riesige Produktionsanlage der Walser. Walserwasser kommt von dort oben, das ist ein grosser Industriebetrieb und hat dort seinen Standort, weil es eine Quelle hat. Es hat mittlerweile schon seit ein paar Jahren Therme dort oben, wir haben dort auch baden, die ist wunderschön. Und es hat dort einen speziellen Raumort, wo direkt das Quellwasser über eine Leitung eigentlich in den Brunnen runterfließt. Und du hast dort drinnen so einen Ring und so ein paar Messingbecher, du kannst dort anheben und von dieser Quelle das Wasser nehmen und probieren. Das schmeckt speziell, weil es ganz einen Haufen Mineralien drin hat. Aber du kannst dort stehen Stunden und Stunden und Stunden und Stunden und es kommt immer und immer Wasser. Das hört wie nicht auf. Es hat Wasser, das einfach kommt. Man weiß nicht recht genau, woher das kommt. Also klar, irgendwo über Schnee und Regen und so sammelt sich es mit Grundwasser und kommt dort. Aber wie lang und wieso und warum, es kommt einfach Wasser. Und es kommt Wasser für einerseits die ganze Therme, das hat kubikmeterweise Wasser. Dann hat es Wasser für ganz Wals. Und ich habe noch nie eine WC-Spülung erlebt, die so schnell wieder gefüllt war wie die in Wals. Genauso ist es mit dem Wasserhahn. Es kommt nie so viel Wasser raus wie dort oben. Das ist wahnsinnig. Der Wasserdruck ist unglaublich, das spült dich fast weg. Und es kommt und kommt Wasser. Und es war für mich ein Bild gewesen, genau für die Predigt von heute Abend, für den reich gefüllten Tisch, wo nicht einfach nur einmal aufgebaut ist und wunderschön dekoriert ist und es hat vor allem, sondern da ist ein Butler da, der den Tisch immer wieder füllt. Und alles, was du aufgegessen hast, wird in dem Moment wieder nachgereicht. Du wirst nie den Moment erleben, dass du Gott an eine Grenze bringst. Er hat noch so viel mehr für dich da. Und er hat noch so viel mehr für dich, wo du darfst abholen. Also komm an die Quelle, dank dich auf, wenn du das Gefühl hast, du musst dich aufdanken. Und wir haben dort hinten einen Tisch parat, wir haben ein paar Walserwasser mitgenommen. Als Gedächtnisstütze für dich. Wenn du willst, darfst du so ein Walserwasser heimnehmen. Du kannst es trinken, dann ist es weg, du kannst es aufstellen und dich daran erinnern, dass die Quelle bei Gott unendlich gross ist. Und Jesus sagt in der Bibel, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie mehr Durst haben. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Das ist eine andere Art von dem Wasser, das wir haben, das wir immer wieder brauchen, weil wir es ausrechnen. Sondern das ist das geistliche Wasser gemeint. Der Heilige Geist, den du für dein Leben mitnimmst und der in dich hineinfließt und dich mit eigentlich in die Ewigkeit begleitet. Und ich möchte dir jetzt einen Moment geben, wo du dich selber kannst überlegen, wo stehst du in diesen Bildern heute Abend? Wo sitzt du? Was ist dein erstes primäres Bedürfnis heute Abend? Brauchst du einen Moment, wo du eine intime Zeit hast mit Gott, eine Beziehungspflege kannst machen bei ihm? Wo du zu ihm an den Tisch kommst, zu ihm auf seinen Schoß sitzt und Zeit hast mit ihm, wo er dir darf ganz nahe sein? Wo du kannst deine Probleme ablegen, wo du kannst deine Sorgen mit ihm teilen und wo du einfach darfst dich von ihm beschenken lassen. Mit seiner Frieden, mit seiner Zuversicht, mit seiner Heilung, mit seiner Kraft, mit seiner Energie, mit seinem Lebenswasser, das einfach wieder neu dich erquicken soll. Dir soll Energie geben für deinen Alltag. Oder du bist an diesem Tisch und sagst, ja, ich bin eigentlich schon seit Jahren an diesem Tisch. dann lade ich dich ein, komm wieder an den Tisch, komm wieder an den Tisch und komm wieder an den Tisch. Plan dir regelmäßig so Zeiten ein, wo du bewusst deine Beziehung mit Gott pflegst. Aber verliere nicht den Fokus auf deine eigenen Bedürfnisse. Verliere nicht den Fokus auf die Stadt hinter dir, die noch am Hungern ist. Ich wünsche mir, dass wir als Mino da in Aarau dürfen die Leute, Männer und Frauen nach Gottem Herz sein, die den Blick haben für die Stadt. Die nicht Jahr ein, Jahr aus da reinlaufen, da rein gute Zeiten haben, gute Gottesdienste besuchen, gute Worship-Zeiten haben, gute Clips sehen, gute Predigten hören und wieder rauslaufen und daheim sind. Ich glaube, es braucht Leute, die andere Leute wieder einladen, weil sie begeistert sind, weil sie eine Botschaft haben, weil sie eine Message haben zu erzählen. Und nicht, weil es ein paar Striche sind, wo man irgendeinen erfunden hat und man das einfach immer weiter so zeichnet, sondern weil es Geschichten sind, die aus dem Leben sind. Weil du und ich, weil wir etwas erleben mit unserem Gott, in unserem Alltag, sagen das kleine oder grosse Sachen. Weil wir dürfen wissen, wo wir rangehen, wenn unser Leben da fertig ist. Weil wir dürfen die Botschaft haben und die Vision vor Augen. Weil es nicht einfach sinnlos ist, unser Leben, sondern weil es ein Ziel hat. Und ich wünsche mir, dass wir in dem innen auch dürfen, mutig sein, wenn wir merken, ich komme schon so lange an den Tisch. Komm weiter an den Tisch. Aber verliere nicht den Blick auf die Stadt. Verliere nicht den Blick für deine Kollegen, die du siehst, die haben Hunger. Vielleicht nicht physisch, aber in ihrer Seele, ihrem Herz. Verliere nicht den Blick für die, die wirklich bedürftig sind, die an Leib, Seele oder Geist irgendwo ein Leiden haben, die Heilung brauchen, die Gebet brauchen, die vielleicht finanzielle Unterstützung brauchen, die einfach einen Freund brauchen, mal eine Umarmung brauchen, die eine Einladung brauchen an einen Ort, wo es noch Gleichgesinnte hat, wo es andere hat. Und ich möchte uns so ein bisschen aufrufen dazu, dass wir uns diese Frage stellen in den nächsten paar Minuten. Der Luki wird das Instrumental spielen, dass das jeder für sich selber darf überlegen. Was ist für dich der nächste Schritt?